Herzlich willkommen bei Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Bei Petajoule sprechen wir regelmäßig über Themen, die die österreichische Energiewelt bewegen. In diesen außerordentlich bewegenden Zeiten, den Zeiten der Corona-Krise, ist auch bei uns alles ein bisschen anders. Die gesamte Energieagentur sitzt im Homeoffice und wir zeichnen diese Folge heute mit Skype auf. Deswegen vielleicht auch die etwas schlechtere Tonqualität und da und dort ein Hackler. Und deswegen vielleicht auch Schlagbohrer und Kindergeschrei im Hintergrund. Das gehört ja jetzt alles zu unserem Arbeitsalltag dazu. Zum neuen Arbeitsalltag dazu gehört aber auch das Podcast hören, habe ich mir sagen lassen. Und vielleicht finden jetzt auch mehr Leute Zeit und Muße, einmal bei Petajoule reinzuhören. Bei uns geht es heute um das Auf und eigentlich noch mehr um das Ab auf den Energiemärkten. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber und ich bin in einem Call mit der bereits sehr Podcast-erprobten Carina Knaus, unserer Expertin für Energiepreise und die Leiterin des Centers Volkswirtschaft, Konsumenten, Konsumentinnen und Preise. Hallo Carina, wie geht's dir?
Hallo Christoph.
Findest du dich schon mit der neuen Lebensrealität zurecht?
Ja, wir lernen noch, wie man mit Arbeit und Kinderbetreuung zu Hause umgeht, aber
ja,
zumindest
meinen Arbeitsbereich
habe ich schon upgraded und die Größe meines Schreibtisches verdoppelt. Also das ist schon mal
im Vergleich zur Arbeit oder?
Nein, im Vergleich zu vorher.
Also. Okay, ja, super. Ich sitze da auf einem mini kleinen Sekretär, aber wir schaffen das schon. Mhm. Ja, wir reden heute über die verrückten letzten Wochen aus der Perspektive der Energiewirtschaft, die Preise für Öl, Strom, Gas und CO2-Zertifikate rasseln ja nach unten, der Stromverbrauch sinkt ebenso. In vielen Bereichen der Wirtschaft hat man quasi die Pause-Taste gedrückt. Momentan, Ende März, heute ist der 26. März, wissen wir noch nicht, wie und wann es tatsächlich weitergeht wie normal oder halbwegs so, wie es vorher war. Carina, als ich vor circa 10 Jahren Energietechnik studiert habe, haben wir natürlich auch immer wieder Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu einzelnen Projekten rund um erneuerbare Energie gemacht. Und ein wichtiger Inputfaktor, ein Vergleichsfaktor war dabei immer auch der Ölpreis. Wir haben da immer wieder angenommen, einen kontinuierlichen steigenden Preis, der so mit 2-3% pro Jahr wächst. Wenn man sich jetzt diese letzten 10 Jahre anschaut, dann könnte man da eigentlich kaum weiter daneben liegen mit diesen 2% pro Jahr. In Realität war die Preisentwicklung nämlich eher eine Berg- und Talfahrt, ein Auf und Ab zwischen mindestens 25 und maximal $130 pro Barrel für die Sorte Brent. Mhm. Vielleicht nutzloses Wissen, 159 Liter sind ein Barrel. Und in den letzten Wochen ist jetzt wieder was passiert. Carina, kannst du uns sagen, was
genau,
ist mit dem Ölpreis passiert?
Genau, also weil du sagst, das Studium vor 10 Jahren, also wir sind jetzt eigentlich am Ölmarkt auf einem 17-Jahres-Tief bei den Preisen. Also das letzte Mal, dass es diese Tiefstwerte von $27 pro Barrel gab, das war im Jahr 2003. Und natürlich hat hier die derzeitige Situation, eben Stichwort Corona-Krise, eine Rolle gespielt, vor allem auch aufgrund der Nachfragerückgänge. Dazu werden wir aber, glaube ich, später noch ein bisschen plaudern. Aber im Ölmarkt ist es schon auch eine starke Angebotsgeschichte jetzt gewesen. Also wir befinden uns jetzt eigentlich seit Anfang März oder seit 8. März in einer Art Preiskrieg zwischen Russland und Saudi-Arabien, die einfach eigentlich in einer Situation, wo die Nachfrage zurückgeht, aus, sag ich mal, wahrscheinlich strategischen Überlegungen, in der Situation, wo diese Länder eigentlich ihre Produktion erhöhen und nicht zurückfahren. Und das hat jetzt eben auch zu diesem Preisverfall geführt. Und da gibt es durchaus Analysten, die das so sehen, dass das ein Versuch wieder von Saudi-Arabien ist, auch amerikanische Produzenten aus dem Markt zu drängen. Das war auch schon 2014/15 so der Fall, wo wir auch hier eine Phase von sehr, sehr niedrigen Preisen hatten. Und auch damals ging es schon ein bisschen darum, dass eben die USA verstärkt in die Ölproduktion eingestiegen sind. Mhm. Das natürlich den Markt auch damals schon verändert hat.
Und das hat damit zu tun, dass das Preisniveau für die Gewinnung, für die Produktion von Rohöl in den USA höher ist als
Genau. Also es wird immer so ein bisschen gesagt von den Analysten, dass eben auch Saudi-Arabien quasi unter $10 pro Barrel auch produzieren kann, während die amerikanischen Gesellschaften, die eben alternative Verfahren haben, schon also bei $25 aus dem Markt gedrängt werden. In der Vergangenheit, also im 14/15, ist diese Situation aber so nicht eingetreten, weil sich diese Unternehmen in den USA dann eigentlich eher restrukturiert haben, umgebaut haben und dann eigentlich trotzdem im Markt geblieben sind. Ja.
Okay.
Aber es gibt jetzt schon auch Prognosen, eben aufgrund auch dann jetzt der Nachfrageseite, die vielleicht auch so jetzt nicht ganz absehbar war, dass wir auch auf $10 pro Barrel fallen könnten preislich. Mhm. Und das ist schon im Vergleich zu sagen wir jetzt die letzte Krise, die wir hatten, Lehman Brothers und Finanzkrise 2009, also da sind wir auf $35 pro Barrel damals runtergefallen. Also das ist eigentlich mehr als jetzt. Ja.
Und dieser weitere Verfall auf $10 pro Barrel hängt dann mit der Corona-bedingten Wirtschaftskrise zusammen?
Ja, also ich denke, das sind die Szenarien, wo dann davon ausgegangen wird, also einerseits, dass eben Saudi-Arabien und Russland weitermachen, auch dass wirklich die Beschränkungen, die wir jetzt sehen, nicht vorübergehend sind, sondern wirklich in einer langanhaltenden Krise münden. Mhm. Und was vielleicht auch ein Unterschied aber zu damals ist, zu 2009, ist, dass wir damals eigentlich einen Preisverfall insofern dramatischer war, weil damals bei $140 pro Barrel gestartet sind. Mhm. Daher ist es schon so, dass wir aufgrund generell schon der Konjunkturabschwächung, die eigentlich schon vorher begonnen hat, da sind wir noch bei $65 gestartet im Jänner. Ja, mhm. Das Delta ist nicht so extrem.
Du hast gesagt, heute stehen wir bei 26?
Also jetzt die letzten Spot-Daten jetzt ein bisschen Erholung geben, um die 30 Dollar pro Barrel für Brent. WTI, also die amerikanische Sorte, die liegt aber drunter deutlich. Ja. Also
okay. Unter 25. Merken die Haushalte da auch schon was von dieser Preisreduktion?
Ja, also bei den Treibstoffen bzw. beim Heizöl sieht man es schon, also jeder, der jetzt an der Zapfsäule noch gesehen hat, bei wichtigen Wegen. Grundsätzlich gilt ja für uns in Österreich auch Stay at home. Dass da die Preise durchaus gesunken sind und wir teilweise unter einem Euro pro Liter schon waren. In Deutschland ist es sogar so weit gekommen, dass für Heizöl, wo die Preise auch deutlich gefallen sind, sogar schon zu quasi, ich sag mal, Hamsterkäufen gekommen ist, um sich hier einzudecken, schon eigentlich für nächstes Jahr, für nächste Heizsaison, weil es eben jetzt so günstig ist. Also da hat sich das gleich voll durchgeschlagen.
Mhm. Wie sieht es generell bei den anderen Energieträgern aus? Also wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, der Gaspreis ist ja nicht unabhängig auch vom Ölpreis. Mhm. Wie schaut es aus mit dem Gaspreis?
Ja, also auch beim Gaspreis haben wir die niedrigsten Preise seit 2003. Wir sind da jetzt unter 10 Euro pro MWH. Gestern sind sogar einige Hubs, also Frankreich, Deutschland, Niederlande, unter 8 Euro pro MWH gefallen. Mhm. Das ist im Vergleich zum letzten Herbst, wo wir noch ein Preisniveau hatten von 15, 16 Euro pro MWH. Das ist eigentlich eine Halbierung, ja. Und so eine Situation, also da muss man wirklich weit, weit zurückgehen, dass man die beobachtet. Und was jetzt noch dazugekommen ist in den letzten Tagen, ist auch, dass es eben entsprechend relativ warm eigentlich ist. Und wo wir natürlich auch starke Effekte beobachtet haben, ist bei den CO2-Zertifikaten, also die Preise für CO2-Zertifikate im Emissionshandel.
Bevor wir dann noch auf die CO2-Preise eingehen, wie schaut es beim Strom aus?
Ah, bei Strom ist eine andere Reihenfolge in den Unterlagen. Bei Strom ist es auch so, dass hier die Preise im Day-Ahead-Bereich zurückgegangen sind. Also wir waren jetzt vor einer Woche bei Preisen von rund 30 Euro pro mWh. Jetzt waren wir eigentlich bei 20 bis 23 Euro pro mWh. Also das ist schon eine deutliche Verringerung. Muss man aber sagen, natürlich, dass jetzt auch schon im Februar zum Beispiel, also bei Strom ist es ein bisschen eine Spezialsituation im Day-Ahead-Bereich, weil da auch der Februar zum Beispiel sehr günstig war aufgrund der starken Windeinspeisung in Deutschland, die Sturmtiefs und
Absolut,
so
ja.
weiter.
Deutschland hat letzte Woche, glaube ich, auch einen Rekord erzielt bei der Produktion von Strom aus Photovoltaik. Also das ist auch dazu gekommen.
Genau, das kommt jetzt auch noch
Ja.
dazu. Das heißt, die Spotmarktdaten hier, da ist es vielleicht gar nicht so dramatisch, weil es da immer wieder Ausreißer gibt. Was wir schon jetzt beobachtet haben im März, ist, dass die Preisdifferenzen zwischen Deutschland und Österreich im Day-Ahead-Markt sich größtenteils aufgelöst haben. Ja. Also wir haben im Februar noch sehr, sehr hohe Preisdifferenzen von durchschnittlich über 7 Euro pro mWh beobachtet. Wenn man jetzt den März nimmt bis gestern, dann waren es ein bisschen mehr als 2 Euro pro mWh. Also seit jetzt den letzten Wochen war Österreich und Deutschland relativ im Gleichklang.
Wie schaut es aus mit Handelstätigkeit, Liquidität des Markts? Habt ihr euch da was angeschaut? Merkt man da, dass die Betriebe zurückgefahren sind?
Ja, also wo man es jedenfalls merkt, ist natürlich im Verbrauch, ja. Beziehungsweise beim Terminmarkt muss man schon sagen, dass auf der Vertriebsseite, ich meine, man sieht es jetzt noch nicht so in den Daten, aber zumindest die ersten Analysen zeigen es, dass sich ja auch manche Gesellschaften, also im Vertrieb, auch versuchen, Mengen loszuwerden, ja, weil man möglicherweise überdeckt ist und weiß, man wird diese Mengen einfach nicht mehr absetzen. Und das hat sich preislich natürlich schon niedergeschlagen. Also die Frontkontrakte, also sprich für April und Mai, da haben wir Rückgänge gesehen von 30% oder mehr. Ja. Aufs Jahr, also auf 2021, da ist der Effekt noch nicht so groß, aber natürlich 10%
Und
minus
April und
ist
Mai
natürlich
ist
nicht
schon absehbar
schlimm.
natürlich, dass
Genau, also
die
da
Krise so lange
ist das
anhalten
eben schon
könnte.
eingepreist und
Ja.
wie gesagt, gerade von der Vertriebsseite quasi ist jetzt eher verkaufen und loswerden, weil die Annahme natürlich ist, dass die Situation zumindest ein paar Wochen anhalten wird. Ja.
Also die derzeitige Situation, dass die Wirtschaft quasi in die Knie gezwungen wurde. Die Menschen sehr oft auch von zu Hause aus arbeiten. Das hat Auswirkungen darauf, wie viel Strom tatsächlich verbraucht wird, vor allem wann dieser Strom verbraucht wird. Ihr habt euch das auch ein bisschen angeschaut. Was kannst du uns zur Entwicklung des Stromverbrauchs sagen?
Genau, also beim Stromverbrauch ist es so, dass wir jetzt erste lokale Zahlen haben aus Österreich. Also die Wien Energie zum Beispiel
Genau, ja.
hat in einer ersten Auswertung gesagt, minus 20% für Wien. Die Energie AG, wo in Oberösterreich ja auch Industrie relativ stark angesiedelt ist, haben von minus 10% gesprochen. Wobei dort bei den Haushalten eben ein sogar Verbrauchsanstieg zu beobachten ist bei Strom, während die Industrie minus 25% zurückgegangen ist.
Ja.
Und in Wien ist der Rückgang auch vor allem durch die Gastronomie und die Schließungen zum Beispiel, wo eben Küchen, Großgeräte haben, Lüftung, Kühlungen und so. Also das hat dort einen wesentlichen Effekt gehabt. Die E-Control hat gemeint, dass sie für die Bundesländer von je nachdem minus 10 bis minus 20% Verbrauch ausgehen. International vielleicht, weil man kann ja sagen, die Länder sind teilweise etwas weiter voraus. Natürlich in vielen Bereichen sehr, sehr bedauerlich voraus, aber man kann auch hier vielleicht ein bisschen ablesen, in welche Richtung es geht. In Italien zum Beispiel waren es minus 20% in 2 Wochen Rückgangsstromverbrauch. Spanien, Frankreich, wenn man Temperatur bereinigt, minus 15%. Und vielleicht noch aus China, wobei die liegen jetzt ca. 30% unterm Vorjahr mit dem Stromverbrauch. Also das ist schon deutlich. Auch Deutschland natürlich, beispielsweise Automobilbranche, dort natürlich stark betroffen, Industrie minus 20%.
Ja. Ich glaube, da haben einzelne OEMs jetzt für 2 Wochen auch die Produktion ausgesetzt.
Genau. Also da hat sich das schon dramatisch.
Gibt es eine ähnliche Tendenz auch bei anderen Energieträgern? Öl, Gas?
Kann man ja, also wir, also bei Öl ist es so, dass jetzt die IEA die neuesten Analysen herausgebracht hat. Und da ist es so, dass erstmals seit 2009 wahrscheinlich die Nachfrage für Öl wieder sinken wird. Mhm. Und das ist natürlich hauptsächlich China in dem Fall eigentlich geschuldet. Also wir haben jetzt circa eine weltweite Nachfrage von 100 Millionen Barrel pro Tag. Also wenn man es umrechnet, 16 Milliarden Liter jeden Tag. Schon ein bisschen deprimierend, aber und jedenfalls gehen die jetzt in einem Szenario davon aus, dass wir einen Rückgang dann haben könnten von minus 730.000 Barrel, also jetzt grob gesagt minus 0,7% Nachfragerückgang, wobei im ersten Quartal eben Rückgang von 2,5 Millionen Barrel pro Tag, wo wir 1,8 Millionen davon, das war in China. Also das war jetzt eigentlich die Auswirkungen eben des Zurückfahrens der Produktion und des Lockdowns in China. Ganz stark wirkt sich jetzt natürlich auch aus das Kerosin, also im Prinzip der starke Rückgang der Flüge. Und natürlich der Verkehrssektor auch. Also die USA zum Beispiel sind ja ein starkes Pendelland, wo sehr viel auch in Treibstoff, also Benzin, Diesel geht für das Commuten, also für die Fahrt in die Arbeit. Und das fällt
im Stau stehen.
Ja, genau, eigentlich sagen die Fahrzeuge sind Stehzeuge. Sehr viel im Stau stehen, ja, aber dort wird natürlich dann sehr viel Treibstoff verbraucht. Ja. Und das wird sich dann auch jetzt sukzessive in den USA stark auswirken, ja, wenn dann eben Teleworking gemacht wird. Und bei Gas, glaube ich, hast du mich auch noch gefragt.
Ja, richtig.
Da ist es ein bisschen, also für Europa grob minus 3,2% im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings, dort ist es ein bisschen uneinheitlich, weil zum Beispiel in Großbritannien die Nachfrage von den Haushalten aufgrund von Work at Home schon gestiegen ist. In Frankreich sind zum Beispiel die Nachfrage von den Kraftwerken gestiegen. Ja. Aber in Summe natürlich ein Rückgang der Gasnachfrage in der Stromversorgung vor allem und bei der Industrie, also der Industrienachfrage. Da sind wir schon bei minus 5% in diesen Bereichen und die treiben natürlich die Gasnachfrage in Europa. Und da, denke ich, könnte sich auch noch mehr entwickeln, weil Gas immer ein bisschen hinterherhängt und die Gasspeicher mit 53% oder über 50% sehr, sehr gut gefüllt sind für diese Jahreszeit. Mhm. Also wir sind eigentlich am Ende der Heizsaison und die Gasspeicher sind eigentlich noch gut gefüllt.
Okay, ja. Carina, du hast zuerst diese unglaublich hohe Zahl gesagt, 16 Milliarden Liter Öl, die wir täglich verbrauchen. Wenn man das verbrauchen, verbrennen wir das natürlich. Bei der Verbrennung von Öl, Gas und Kohle entstehen klimaschädliche Treibhausgasemissionen. Und um die runterzubekommen, gibt es für bestimmte Bereiche in der EU das Emissionshandelssystem. Die Unternehmen bekommen oder kaufen Verschmutzungsrechte und dürfen dann CO2-Emissionen in die Atmosphäre entlassen. Diese Emissionszertifikate werden auch gehandelt. Sie haben einen Preis. Dieser Preis ist jetzt zuletzt auch gestiegen sehr stark. Kannst du uns einen Einblick geben, wie sich dieser Preis jetzt infolge der Corona-Krise entwickelt hat?
Genau, also wir haben eigentlich bei den CO2-Zertifikaten letztes Jahr einen relativ starken, beziehungsweise auch schon Ende vorletzten Jahres einen relativ starken Anstieg beobachtet auf 25 Euro pro Tonne. Gab damals auch einige Änderungen und verschiedene Faktoren, warum das passiert ist. Aber jetzt natürlich in den letzten Tagen und Wochen haben wir natürlich schon gesehen, dass die CO2-Preise auch signifikant verfallen sind. Also wir sind jetzt unter 17 Euro pro Tonne. Das ist ein deutlicher Rückgang, was ich noch nicht abschätzen kann und wo bei mir eigentlich viele Fragezeichen sind, mehr als vielleicht noch den anderen Energieträgern, ist, wie das da eigentlich weitergeht. Also weil eben hier, wenn dann wirklich die Industrienachfrage noch weiter zurückgeht, auch die Stromerzeugung, also Energie ist ja ein großer Teil des Emissionshandelssystems, zurückgefahren wird, dann weiß ich nicht, ob es auch nicht hier noch deutlich nach unten gehen kann.
Ja, weil dieser Stock an Emissionszertifikaten, die man hat, ja erhalten bleibt.
Genau, also das war eigentlich das Problem, sage ich jetzt mal, der letzten Wirtschaftskrise 2009 ist halt genau das passiert, dass dann die CO2-Preise 5 Euro pro Tonne kollabiert sind und sich jahrelang nicht mehr erholt haben, weil eigentlich jeder mit Zertifikaten versorgt war, sozusagen. Oder das Überangebot an Zertifikaten. Und dann wurden aber Mechanismen eingeführt, wie die Marktstabilitätsreserve, um hier mehr Flexibilität in der Anzahl der Zertifikate zu haben.
Ja. Ja, ich meine, die Emissionen sind zurückgegangen, das ist klar. Das ist jetzt nichts, worüber man sich groß freuen kann, auch wenn man sich die Bewältigung der Klimakrise auf die Fahnen geschrieben hat. Der Rückgang ist nämlich nicht passiert, weil irgendein Prozess, ein Fahrzeugbestand oder die Stromerzeugung sauberer geworden ist, sondern weil die Betriebe halt einfach ihre Produktion eingestellt haben oder der Flugverkehr zum Erliegen gekommen ist. Autoverkehr stark zurückgegangen ist, wie du schon gesagt hast, in den USA wird sehr viel gependelt, in Österreich ist das natürlich auch der Fall. Diese Emissionsrückgänge sind also sehr temporär. Aber so weit, dass Schätzungen davon ausgehen, dass Deutschland sein Klimaziel für 2020 sogar erreichen kann, vielleicht sogar übererfüllen kann. Bisher hat damit niemand gerechnet. Ähnliches gilt vielleicht auch für das Energieeffizienzziel in Österreich von 1050 Petajoule Endenergieverbrauch für 2020. Auf dem Niveau von 1120 Petajoule war man bisher im Jahr 2018, 2019 wahrscheinlich ähnlich. Fehlen noch 7% auf 2020, aber unerreichbar scheint auch das nicht. Aber halt, Jubelmeldung ist natürlich keine. Deswegen auch keine Jubelmeldung, weil BIP und Treibhausgasemissionen in Österreich noch nicht genug voneinander entkoppelt sind. Deswegen ist diese Rückgang halt auch nicht nachhaltig. Sobald die Wirtschaft wieder anläuft, werden auch die Emissionen wieder ansteigen. Das werden wir wahrscheinlich dann bald in China beobachten können, die ja jetzt den Lockdown schon sukzessive zurückfahren und lockern. Wie schaut es da bei uns aus, Carina? Hast du Schätzungen, was die Corona-Krise für die Konjunktur bedeutet?
Ja, es wurden gerade jetzt die neuen Prognosen von IAS veröffentlicht. Die gehen jetzt für 2020 von minus 2,5% im BIP, beziehungsweise minus 2% im BIP aus. Das ist eigentlich relativ optimistisch, sagen sie auch selbst in ihren Studien, dass hier eigentlich angenommen wurde, dass die Maßnahmen relativ schnell wieder aufgehoben werden können, weil ich sage mal im Vergleich 2009 hatten wir einen BIP-Einbruch von 4,9%. Ja. Und wenn ich mir jetzt schaue, was in den Energiemärkten passiert ist, auch im Vergleich zu 2009, da scheint das schon wirklich dann, also optimistisch oder eben unter der Annahme, dass eben diese Maßnahmen und Beschränkungen nicht nur in Österreich, sondern wir sind ja ein starkes Exportland, vor allem auch in der EU, was dort passiert, betrifft uns sehr, sehr stark, dass das eben bald, relativ bald wieder eine Normalität übergeht. Mhm. Interessant auch, glaube ich, ist ein bisschen die Sektorenverteilung. Ich meine, es ist wahrscheinlich eh keine Überraschung, dass natürlich der Tourismus, Gastronomie, Beherbergungsbetriebe besonders betroffen sind. Mhm. Dann natürlich auch immer fürs BIP der private Konsum, jetzt aufgrund von den Einschränkungen bei Handel und Dienstleistungen, fällt das natürlich. Und auch ganz klar der Verkehrssektor, vor allem Luftfahrt, Schifffahrt, Industrie und die Bauwirtschaft, die sicher jetzt am massivsten betroffen sind. Wenn man jetzt ein bisschen weiter sieht, eben wie auch andere das einschätzen, auch ein bisschen außerhalb Österreichs, in Deutschland gibt es da schon einige Prognosen dazu. Und da geht die Bandbreite doch um einiges weiter auseinander. Also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, dieses Mal von minus 0,1% ausgegangen. In Kiel hingegen, IVF Kiel, die haben sogar Szenarien mit minus 8,7% schon publiziert. Also die Bandbreite hier ist eben relativ breit, je nachdem, wie optimistisch man ihm ist. Und gibt auch Schätzungen, dass also ein zweimonatiger Stillstand würde Einbußen von zwischen 7% und 11% bedeuten und ein dreimonatiger Stillstand minus 10% bis minus 20%. Und das ist natürlich nicht mehr aufholbar. Ja. Und du hast auch China angesprochen. Mhm. Also gibt es durchaus auch Analysten, die sagen, auch wenn jetzt China wieder hochfährt, das ist in den drei Quartalen nicht mehr aufzuholen. Also ich glaube, die offiziellen Prognosen für China sind jetzt bei 5-6% Wachstum, aber das ist auch noch offen, ob das unter diesen Umständen noch machbar ist.
Ja, das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen, die Wirtschaft wieder hochzufahren, schon gar nicht ohne zusätzliche Unterstützung. Braucht es natürlich sehr viel Kapital, EZB und massive Finanzmittel aus, jetzt für den Fall von Österreich, aus Bundes- und Landesbudgets. Das ist auch gut und wichtig. Wäre natürlich auch ein guter Zeitpunkt, sich zu überlegen, wie man mit diesen öffentlichen Geldern vielleicht als Nebeneffekt auch die Erreichung anderer Ziele unterstützen kann. Wenn es zum Beispiel um die Klimakrise geht, braucht es natürlich auch ein starkes Umdenken im Konsumverhalten, das sich natürlich sicher auch durch die aktuelle Krise verändern wird. Also so Dinge wie Videokonferenzen, Reisen einsparen, das erfährt durchaus gerade, glaube ich, eine Änderung im Mindset. Aber es braucht natürlich auch einen nachhaltigeren Umbau vom Wirtschaftssystem, Energiesysteme, Transportsysteme. Und diese Notwendigkeit sollte man vielleicht auch in den nächsten Monaten mitdenken, wenn man überlegt, wo man das Geld einsetzt. Willst du nur noch was sagen, Carina?
Ich finde, du hast das wunderbar zusammengefasst.
Okay. Super, Carina, vielen Dank für die Einblicke, was so die Entwicklung auf den Energiemärkten in puncto Preise betrifft, was Stromverbrauch, Gasverbrauch, Ölverbrauch betrifft, für die Einschätzungen, was die Konjunktur betrifft. Ich würde sagen, viele Leute haben jetzt viel Zeit zu lesen, gehen am Abend nicht mehr aus. Vielleicht ist so das eine oder andere dabei, das wir weitergeben können. Es geht um eine Zahl, eine Studie, einen Artikel, den wir gerne empfehlen würden. Das ist das Fundstück der Woche. Hast du ein Fundstück, Carina?
Ja, also ich habe im Wesentlichen eine Zahl mitgebracht, beziehungsweise auch einen Verweis auf einen Blog, der immer wieder lesenswert ist, nämlich von Michael Liebreich, Bloomberg. Der dort immer sehr launisch manchmal und jedenfalls unterhaltsam bloggt. Und er hat eigentlich auf einen eigenen Beitrag oder eine quasi Prognose von ihm selbst verwiesen, wo er gemeint hat, dass die Treibhausgasemissionen in der nächsten Dekade um 5% sinken werden. Und wie er das geschrieben hat, damals wahrscheinlich manche das für zu optimistisch sogar gehalten haben. Und er selbst hätte das aber nicht für möglich gehalten, dass das eben möglicherweise sogar noch heuer eintreten wird, dass das passieren wird, eben aufgrund der ganzen Dinge, die wir jetzt geschildert haben. Und dann gibt er doch einen relativ umfassenden Ausblick, Überblick, wo das im Energiebereich, auch im Klimabereich eben, überall aufschlägt. So erwähnt er zum Beispiel auch den erneuerbaren Bereich, also erneuerbare in der Stromerzeugung. Jetzt durch den Nachfragerückgang, teilweise haben die Erneuerbaren tatsächlich, wenn jetzt viel Wind und PV ist, einen höheren Anteil an der Stromerzeugung. Das heißt, jetzt ist es noch viel dringlicher eigentlich über Infrastruktur, Speicher, Smartness nachzudenken.
Also zunehmend die neue Baseload werden. Ja.
Genau, also weil diese Dinge jetzt ein bisschen näher gerückt sind eigentlich. Und so wirft er ein paar interessante Punkte auf und ist sicher lebenswert.
Das heißt, Michael Yeobright geht davon aus, dass die Corona-Krise die globale Treibhausgasbilanz für 2020 um 5% nach unten reißen kann. Mhm. Ja, spannend. Ich habe auch ein internationales Fundstück mitgebracht. Ein paar Leute haben es vielleicht eh schon auf Twitter gesehen. Carbon Brief hat was Tolles gemacht. Zwar eine interaktive Karte, die zeigt, welche wie es um die Kohlekraftwerke weltweit steht. Man sieht da super schön auf einer Karte mit Filterfunktionen alle schließenden Kohlekraftwerke, sehr stark natürlich dann in Westeuropa, auch Österreich, dankenswerterweise die Kohlekraftwerke, die geschlossen werden, alle laufenden Kohlekraftwerke weltweit, das sind insgesamt eine Leistung von 1790 Gigawatt, die gerade in Betrieb ist. Alle neuen, alle im Bau befindlichen und alle geplanten Kohlekraftwerke. China liegt da natürlich ganz, ganz weit vorne, aber auch in Indien ist einiges in Bau und noch geplant. Insgesamt sind es dann 500 Gigawatt, die dazukommen sollen in den nächsten Jahren an Leistung. Also durchaus noch etwas, wo sich es lohnt, vielleicht zu kämpfen, dass das eine oder andere Kraftwerk dann doch nicht gebaut wird, weil wir ziemlich drastisch Treibhausgasemissionen reduzieren müssen. In der EU ist die Situation so, dass, wie gesagt, in Westeuropa schon sehr stark der Kohleausstieg vorangetrieben wird. In Südosteuropa und Osteuropa, das noch ein bisschen anders ausschaut, noch sehr viel Kohlekraftwerke in Betrieb sind, insbesondere in Polen, aber auch Rumänien, Bulgarien, neue Kraftwerke auch in Ungarn geplant werden. Insgesamt spannende Übersicht, die Carbon Brief da publiziert hat. Carbon Brief insgesamt auch sehr empfehlenswert für Updates rund um Energie- und Klima-News. Vielleicht noch ein Highlight draus, ein Kohlekraftwerk, das geplant ist, in der Pre-Permit-Phase steckt, und zwar in Ägypten. Hat eine unglaubliche Nennkapazität von 6.600 Megawatt, 6,6 Gigawatt, ein einziges Kraftwerk in Ägypten. Ja, die Links zu den Fundstücken der Woche finden Sie wie immer in den Shownotes. Dazu auch noch ein paar Informationen zur Sendung. Das war's für heute, der erste Versuch einer Skype-Aufzeichnung. Ich finde, es hat eigentlich ganz gut geklappt. Natürlich ist es schöner, wenn man sich persönlich gegenüber sitzt. Was war dein Gefühl, Carina? Hat ganz gut funktioniert eigentlich, oder?
Ja, also ich glaube, an sich gut funktioniert. Ich hoffe, dann die Aufnahmequalität ist dann auch entsprechend. Aber
ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du zu Besuch warst. Eigentlich hast du dich ja keinen Meter bewegt für die Aufnahme. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke. Meine Damen und Herren, Sie wissen, Sie können uns abonnieren, Sie können Peter Schul auch bewerten, uns Feedback geben, der Österreichischen Energieagentur auf Twitter folgen, damit Sie am Laufenden sind, was so unsere Tätigkeiten aus dem Homeoffice sind. Wir verrichten nach wie vor unsere Arbeit, haben unsere Pressetätigkeiten vielleicht ein bisschen zurückgefahren, aber die Projekte laufen unter den gegebenen Umständen ganz normal weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und bis bald bei Petatschul.